Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich war in der vergangenen Woche mal wieder zu Besuch im Bundeskanzleramt und habe dort einen wirklich bestens aufgelegten, sehr auskunftsfreudigen und ansonsten extrem fröhlichen Olaf Scholz erlebt. Die Stimmung war auf jeden Fall komplett anders als bei meinem bis dahin letzten Besuch im Dezember vergangenen Jahres, wo der Kanzler sehr reserviert und auch ziemlich, geschwächt, aber nicht derjenige war, der er jetzt war in der vergangenen Woche. Liegt das daran, dass sich die Medien im Moment nicht an Olaf Scholz, sondern an Robert Habeck abarbeiten, der zum Beispiel bei Ingo Zamperoni neulich einen schweren Stand hatte? Hat es etwas mit dem Flüchtlingsgipfel zu tun, der für Olaf Scholz so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat und die Ministerpräsidenten vielleicht nicht ganz? Oder ist er jetzt einfach im Kanzleramt angekommen? Darüber und natürlich über die Bremenwahl und über den überraschenden Besuch von Herrn Selenskyj bei Olaf Scholz, das Duzen der beiden, über all das spreche ich heute mit dem Chefredakteur, mit dem ersten Chefredakteur der wichtigsten deutschen Nachrichtensendung, nämlich der Tagesschau. Ich freue mich sehr auf Markus Bornheim. Lieber Herr Bornheim, haben Sie Ingo Zamperoni sehr gelobt für das Interview, das er mit Robert Habeck geführt hat?
Das haben wir in der Tat. Also erstmal guten Morgen oder hallo. Freut mich sehr für die Einladung. Ja, das haben wir in der Tat gemacht. Wir finden, Ingo hat eine ganz spezielle Art, die Leute kommen zu lassen und den Leuten sehr reserviert entgegenzutreten. Und das hat Robert Habeck in diese Situation gebracht, dass er sich, ich will gar nicht sagen, so im Kopf und Kragen geredet hat. Das war es eigentlich gar nicht, sondern er ist so ein bisschen in dieses Interview, glaube ich, hineingestolpert und hat dann, ja, sich so offenbart, wie ich finde, nicht richtig professionell. Er hat da, wie ich finde, keine so glückliche Figur gemacht und deswegen fanden wir das, was Ingo gemacht hat, da sehr, sehr gut. Es ist ja immer ein Stück weit auch ein Duell. Interviewer gegen den sehr gut ausgebildeten Politiker, die Politikerin, und da haben wir Ingo wirklich sehr schön gelobt.
Das Interessante war ja, dass Robert Habeck dann auf diese ja offensichtlichen Vorwürfe mit so emotionalen Themen geantwortet hat, behauptet hat, da gäbe es eine Böswilligkeit, da würden teilweise Lügen verbreitet, da gäbe es Beleidigungen und er sei nicht bereit, sich an dieser Kampagne zu beteiligen und er sei auch nicht bereit, wegen dieser Kampagne einen Menschen zu opfern. Was war das? War das irgendwie der Flucht nach vorn? War das irgendwie? Jeder wusste ja, dass da definitiv ein Fehler passiert ist und da geht es ja nicht um eine Kampagne.
Absolut, das sehe ich genauso. Also ich glaube, das war sehr unprofessionell, was Robert Habeck da gemacht hat. Ich glaube, das lernt man in der Krisenkommunikation, das ist das kleine Einmaleins der Krisenkommunikation. Wenn ein Fehler passiert ist, und der ist ja ganz offensichtlich passiert, dann so zu agieren, ist, glaube ich, nicht besonders clever, weil das, was er bis jetzt, wie ich finde, ganz gut vorher gemacht hat, auch seine eigenen Bedenken zu artikulieren, das funktioniert in dem Moment einfach nicht mehr. Ich glaube, dass so wie das im Moment im Wirtschaftsministerium läuft, das ist ja jetzt sozusagen schon das zweite Mal, es ist ja nicht nur das berühmte Heizungsgesetz oder die Wärmewende, sondern es ist ja auch die Affäre Kreichen, nenne ich das jetzt mal. Das ist einfach amateurhaft, das ist schlecht, das ist fehlerhaft und deswegen dort gleich in den Angriffsmodus zu verfallen und zu sagen, da steckt eine Kampagne dahinter. Nein, das ist mir zu wenig für einen Wirtschaftsminister, gerade für jemanden, der so mit Offenheit immer operiert hat. Da muss er, glaube ich, klarer sein. Und wenn er jetzt erst anfängt, das beamtenrechtlich zu überprüfen, was da falsch gelaufen ist, das ist mir zu wenig.
Was mir in dem ganzen Umfeld gar nicht so klar wird, und das wird eben jetzt mit jedem Bericht weiter klar, dass es offensichtlich nur eine überschaubare Gruppe, eine kleine Gruppe von Menschen in Deutschland gab, die sich mit dieser Art der Energiewende, wie sie jetzt Robert Habeck machen wollte, beschäftigt hat. Herr Greichen gehörte zu dieser Gruppe und es heißt ja jetzt, dass er von den 9 Leuten, als es um die Vergabe des Postens bei der DENA ging, dass er von den 9 Leuten sechs kannte und sechs geduzt hat. Und da fragt man sich natürlich auch, puh, wie kommt man denn da raus aus dem Vorwurf der Vetternwirtschaft raus, wenn offensichtlich diese Gruppe der Menschen, die sich mit der Energiewende beschäftigt hat, so klein ist?
Das ist in der Tat ein total schwieriger Aspekt. Nichtsdestotrotz, finde ich, gehört sich das dann für einen Staatssekretär, der diese Personalie mit zu entscheiden hat, dass er das von vornherein kenntlich macht in einem Auswahlprozess und sagt, ich kenne sechs von den neun Bewerbern so gut, dass wir uns duzen, ergo kann ich nicht entscheidend dafür sein, wie diese Stelle besetzt werden muss. Und da muss man das, finde ich, von vornherein einfach bekannt geben und sagen, ich ziehe mich so raus aus diesem Bewerberverfahren und das sollen dann andere Leute entscheiden, ob die Person geeignet ist für den jeweiligen Posten. Das, finde ich, gehört mindestens zur Transparenz dazu, dass man das so macht. Gleichwohl ist das schon sehr erstaunlich. Mich hat das auch so erstaunt, dass wir echt nur eine Handvoll von Leuten haben in diesem Land, die offenbar so geeignet sind und die kennen sich alle auch noch untereinander so gut und sozusagen externer Input von außen, der vielleicht in dieses Fachgebiet hineinkommt, offenbar gar nicht so gefragt ist oder sich nicht ergibt. Das ist vielleicht auch ein Vorwurf an die anderen Parteien, die vielleicht es auch in den letzten Jahrzehnten versäumt haben, eigene Expertise in dem Bereich aufzubauen, weil die Grünen oder alle, die den Grünen sehr nahe stehen, haben offenbar diese Expertise früher aufgebaut und sind jetzt in der Position, dass sie die entsprechende Kompetenz haben. Das müssen sich vielleicht die anderen Parteien oder die anderen Strömungen in diesem Land auch gefallen lassen, dass sie zu lange dieses Thema vielleicht nur belächelt haben oder dort nicht entsprechend die Kompetenz aufgebaut haben. Nichtsdestotrotz finde ich das nach wie vor einen unglaublichen Vorgang im Wirtschaftsministerium, diese Personalie.
Man muss es ja noch übersetzen. Übersetzen wir es mal in Ihre Lebenswirklichkeit. Nehmen wir an, Sie würden jetzt, Sie würden einen neuen Moderator suchen oder einen neuen Sprecher für die Tagesschau und da gäbe es 8 Kandidaten und Sie würden da in der Runde derjenigen sitzen, die das aussuchen und einer davon wäre Ihr Trauzeuge und Sie würden nicht sagen, dass es Ihr Trauzeuge ist. Das ist nahezu absurd, oder? Dass man da sitzt und dass den Leuten, also man muss es ja eigentlich auch, wir reden jetzt ja bei einem Trauzeugen nicht von jemandem, den man mal so nebenbei kennengelernt hat. Also wahrscheinlich hätte ich in der gleichen Situation, Sie, weil Sie natürlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da würde noch genauer hingeguckt werden, Sie hätten Ihren Job verloren, oder?
Absolut. Und das würde ich sogar sagen, völlig zu Recht, weil man macht sich ja auch den eigenen Leuten, die also das in diesen Vorstellungsrunden oder sowas, da sitzt dann ja wahrscheinlich, da sitzen ja mehrere Leute und man, das ist ja auch ein Vertrauensbruch, den eigenen Leuten, die rechts und links neben einem sitzen,
absolut,
dass man denen sagt, übrigens, das ist mein Trauzeuge, aber den befrage ich jetzt mal zum Schein, so wie bei einem normalen Vorstellungsgespräch, als ob wir uns nicht so richtig kennen. So, und der hat die gleichen Voraussetzungen wie alle anderen. Will mir überhaupt nicht in den Kopf, wie das passieren kann. Gerade, und wir reden ja auch von Herrn Kreichen, der macht das ja jetzt auch nicht erst seit gestern, der ist ja schon sehr lange auch in diesem politischen Betrieb in Berlin dabei. Es wird vielleicht auch nicht sein erstes Vorstellungsgespräch gewesen sein. Also das finde ich schon eine irre Geschichte.
Und wenn dann Robert Habeck von Böswilligkeit spricht, dann würde ich jetzt sagen, also das hat auch was Böswilliges, genau wie Sie sagen, ja nicht nur den anderen Kandidaten das nicht zu offenbaren, sondern auch seinen eigenen Leuten nicht zu sagen, in dem sicheren Wissen ja, dass es früher oder später rauskommen wird. Und dann verstehe ich den Habeck nicht, dass er dann so persönlich beleidigt ist. Bei so einem schwerwiegenden Fehler, dass er persönlich beleidigt ist und das Ganze ja in dem Gespräch mit Ingo Zamperoni auf so eine emotionale Ebene zieht und am Ende dann die ganz große Keule rausholt und sagt, naja, das sagt ja die Opposition nur, weil sie Öl- und Gasheizung behalten will. So, das ist, ich will nicht sagen, es ist der Vizekanzler, man muss vorsichtig sein, es hat fast schon was Infantiles, ne? Das kennt man so von Kindern, so, ne, dann mache ich das halt nicht.
Ja, das ist so ein bisschen, ihr schmeißt meine Feuerwehr aus dem Sandkasten raus, dann schmeißt euer Polizeiauto auch raus.
Genau.
So. Und das ist mir, deswegen finde ich das auch. Also klar, es ist der Vizekanzler mit dem nötigen Respekt. Das ist mir wirklich zu wenig. Ich weiß auch, wir hatten schon viele Interviews, natürlich auch mit ihm. Es ist manchmal so, ist meine Feststellung, gerade auch die längeren Interviews in den Tagesthemen. Es hängt bei ihm sehr viel auch von der Tagesform ab. Manchmal ist er auch so ein bisschen einsilbig und einfach auch schlecht gelaunt abends. Also gerade wenn er spät abends zu den Tagesthemen kommt, da ist er irgendwie auch manchmal schlecht gelaunt. Das ist so. Aber warum er da jetzt so in diesen Gegenmodus übergegangen ist, da war er vielleicht auch einfach schlecht beraten oder es hat ihn gar keiner beraten. Das kann ja auch manchmal vorkommen.
Wie schwer war es, ihn denn als Gast zu bekommen für diese Tagesthemen zu diesem Thema? Das Thema wusste er ja. Er wusste ja, dass jetzt nicht gesprochen wird über irgendwie Wärmepumpen.
Das Interessante ist, wir hatten irgendwie, also als wir das bis mittags war noch nicht ganz klar, ob wir ihn bekommen. Und ich hätte zu mittags Geld darauf gesetzt, dass er nicht kommt.
Mhm.
Und so am frühen Nachmittag haben wir dann auf einmal die Zusage bekommen. Und dann haben alle gesagt, siehste, er kommt doch. Und da habe ich gesagt, wow, Respekt. Also da muss ich, in dem Moment habe ich echt gesagt, okay, ziehe ich den Hut vor, wenn sich jemand in dieser Diskussion dann auch wirklich einem Interview stellt, sage ich, super, toll, dass er es macht, dass das, wie ich finde, am Ende zu einer Art Eigentor geworden ist. Gut, das liegt dann sozusagen in seiner eigenen Hand, in der Kommunikation, so wie er sie gemacht hat, wie wir es gerade besprochen haben. Das hätte er, glaube ich, auch geschickter haben können. Dass er sich überhaupt gestellt hat, wie gesagt, kriegt er wieder ein Plus von meiner persönlichen Warte aus. Wie gesagt, ich hätte ganz am Anfang, gerade so am Mittag, früher Vormittag und sowas, hätte ich, als die Idee aufkam, lass ihn uns anfragen, hätte ich gesagt, naja, wird wahrscheinlich nicht kommen. Hätte er auch nicht, muss er auch nicht kommen. Aber war ganz interessant, dass er sich da gestellt hat. Gegen meine Erwartung, muss ich zugeben.
Wie schwer ist es insgesamt, Gesprächspartner aus der Politik für die Tagesthemen zu bekommen? In der Tagesschau ist es ja, passiert es ja quasi nicht in den Tagesthemen. Mein Gefühl ist, die Interviews sind auch länger geworden. Stimmt das? Oder ist das nur ein Gefühl als Zuschauer?
Nein, das stimmt. Wir setzen gerade in den Tagesthemen darauf, dass wir die Interviews sind, glaube ich, früher so vor 3-4 Jahren waren sie in der Regel so, ja, sagen wir mal so 4 bis 5 Minuten und inzwischen sind sie 6, 7, manchmal sogar 8 Minuten lang. Mhm. Der Hintergrund ist vor allen Dingen, dass wir festgestellt haben, dass Politik immer komplizierter wird und wir natürlich auch wollen, dass die handelnden Personen die Chance haben, diese komplexe und komplizierte Politik da auch die Chance haben, das zu erklären. Und das lässt sich eben, wenn man das so zusammenkürzt auf 3, 4 Minuten, das sind in der Regel, wenn man es runterbricht, ja, sind es vielleicht 4 Fragen, vielleicht manchmal 5 Fragen, je nachdem, wie lang die Antworten sind. Damit ist manchmal einfach der Sache nicht gedient. Und es bleibt nicht so wahnsinnig viel beim Zuschauer und bei der Zuschauerin hängen. Und deswegen wollen wir gerade den Schwergewichten in der Politik auch ein bisschen mehr Platz einräumen, dass sie ihre Politik auch erklären können. Das finde ich ganz wichtig, weil das dient, ja, und das ist ja auch unser Auftrag, der Demokratie letztlich, damit Politik die Chance hat, dies zu erklären.
Ist die Abmachung immer die, dass es wird ja in der Regel vorher aufgezeichnet, da gibt es ja diesen schönen Satz, das Gespräch habe ich vorher aufgezeichnet, also ist die Aufzeichnung immer exakt dasselbe wie das, was ausgestrahlt wird und wenn nicht, nehmen die Politiker das nochmal ab?
In der Regel ist es 1:1. Wir haben, in ganz wenigen Fällen bei den Aufzeichnungen, so dass wir vielleicht mal eine Frage, eine Antwort rausnehmen. Mhm. Das liegt aber meistens daran, dass sich entweder der Politiker versprochen hat und auch darum bittet, einfach bei der Aufzeichnung können wir das rausnehmen. Sehr, sehr selten, dass sich die Moderatorin, der Moderator mal verspricht und dann nochmal neu ansetzt, dann nehmen wir das auch raus. Das ist aber auch ganz selten und die Politikerinnen und Politiker gucken da nicht nochmal drüber. Gesagt ist gesagt und das ist bei uns ja ein bisschen anders als bei einem Zeitungsinterview als Beispiel, wo nochmal gegengelesen wird. Was einmal bei uns gesagt wird, geht auch so raus.
Wie schwierig ist es, Gäste dafür zu begeistern, in die Tagesthemen zu kommen, politische Gäste?
Das kommt immer auf das jeweilige Thema an. Also wir hatten ja gerade schon das Thema Habeck, wenn es eng wird. Das muss man wirklich, wie gesagt, Herrn Habeck anrechnen, dass er dort sich auch der Kritik und den kritischen Nachfragen von Ingo Zamperoni gestellt hat. Das erleben wir nicht so häufig, muss man ganz ehrlich sagen, weil viele wissen natürlich, gerade wenn ein Thema auf dem Markt ist, was sehr, sehr unangenehm ist, dass sie da wirklich mit harten Fragen konfrontiert werden. Und wie gesagt, aufgrund der Tatsache, gesagt ist gesagt, und das kann man nicht mehr zurückholen. Deswegen wollen das viele auch nicht abends in dieser Situation, sich da so ein bisschen grillen zu lassen. Deswegen muss man schon sagen, also gerade von den großen Fischen in Berlin, in der Innenpolitik, bekommen wir nicht so richtig viele. Also wir fragen häufiger an und kriegen eigentlich mehr Absagen als Zusagen.
Und der Kanzler, wie verhält der sich da?
Auch.
Weil Hansing hat da ja, ich glaube, Hansing hat da ja, also die Frage ist ja, wenn der Kanzler kommt, bei wem die Angst größer ist, ne? Bei dem, der ihn interviewt, oder bei ihm selber, meistens bei dem, der ihn interviewt.
Ja, das stimmt. Da gab es ja schon ganz viele interessante Momente in den letzten Jahren, wo sich wirklich Interviewer, völlig egal, ob bei uns oder auch bei den Kolleginnen und Kollegen vom ZDF oder sowas, wirklich so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen haben. Weil Olaf Scholz zu interviewen und daraus auch ein wirklich unterhaltsames, fernsehtaugliches Interview zu machen, sodass man sich das gerne 8, 9, beim Kanzler würde ich sagen, manchmal sogar 10 Minuten draus, das sich wirklich anzugucken, dann abends also um 22.15 Uhr, sodass die Leute da echt mit Lust und Wonne irgendwie vorm Fernseher sitzen und sich das angucken, das ist wirklich schwerste Arbeit, das hinzubekommen, weil der ist ja unglaublich stoisch, kühl, cool und lässt sich da ja mit kaum etwas aus der Reserve.
Genau, das natürlich, da könnte man natürlich mit dem Blick auf das Interview von Robert Habeck bei Ingo Zambaroni sagen, ist auch richtig, ne? Wenn Olaf Scholz sagt, Gefühle haben in der Politik nichts zu suchen, der würde niemals so sich so emotional zeigen wie Habeck und hätte dann hinterher auch nicht diesen Erklärungsbedarf. Hätte ja sagen, alle, das Interview war langweilig, aber es würde niemand sagen, oh, guck mal, da, also wie schrieb der Stern, irgendwie Ingo Zambaroni grillt Robert Habeck, das würde diesen Zustand würde Olaf Scholz in so einer Situation nie erreichen, weil er sich halt so sehr in der Kontrolle hat.
Das glaube ich auch. Also man kann zwar versuchen, den Grill anzumachen, wenn Scholz da drauf sitzt, aber ich befürchte, man kriegt das Fleisch oder nicht so richtig zum Brutzeln an der Stelle, um beim Grillvergleich zu bleiben. Das ist mit Olaf Scholz höchst und schwerst Arbeit, den zu Im Idealfall funktioniert Fernsehen ja so, man versucht, eine emotionale Situation herzustellen. Das ist ja bei Ingo Zamperoni und bei Robert Habeck wirklich auch gelungen. Die Tatsache, dass wir heute noch über dieses Interview sprechen, hat ja offenbar etwas ausgelöst bei allen, die sich damit beschäftigen, die sagen, wow, was hat der Ingo Zamperoni da so gut gemacht? Was hat der Habeck? Warum antwortet der so, wie der antwortet? Und ich bin mir ziemlich sicher, wir müssten echt ziemlich lange darüber nachdenken, über eine Situation, wo so eine emotionale Szene entstanden ist in einem Scholz-Interview, wo man gesagt hat, ey, da haben sich wirklich mal zwei richtig gerieben und da ist wirklich mal auch Spannung in der Luft gewesen, auch über die Distanz zwischen Hamburg und Berlin oder selbst bei den Kolleginnen und Kollegen vom Heute-Journal, wenn die Scholz haben oder sei es in einer Talkshow. Das ist wahnsinnig schwierig mit Scholz hinzubekommen, weil er, was das angeht, ein Megaprofi ist, und da bin ich, glaube ich, sehr nah dran an Ihrer Analyse, weil er genau weiß, was ist eigentlich in der Nachbetrachtung dieses Interviews, was ist eigentlich der größere Schaden, dass die Leute am Ende sagen, boah, ja komm, war nicht so super spannend das Interview, okay, aber ich habe den Kanzler mal wieder gesehen, oder man beschäftigt sich noch wochenlang danach, was habe ich da eigentlich in diesem Interview erzählt und bin ich da vielleicht einem Fragesteller irgendwie auf den Leim gegangen oder der hat mich gegrillt. Das war ein bisschen unsouverän und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Olaf Scholz sehr kühl und sehr klar in seiner Analyse ist, dass er sagt, nein, ich bin lieber der absolute Profi, passt auch viel mehr zu meinem Naturell und ich versuche einfach ein sehr routiniertes, professionelles Interview zu geben und stelle mich natürlich, klar, ist meine Aufgabe, ist ein öffentliches Amt, ich stelle mich auch den Fragen der Journalisten, keine Frage, aber ich möchte nicht, dass danach so eine Welle entsteht wie nach dem Interview von Robert Habeck.
Und das Interessante ist ja, dass ihn das im Moment sogar nutzt, ne? Dass also die Menschen sich mit Robert Habeck beschäftigen und dass das Gefühl kriegen, der ist vielleicht, der hat uns immer mitgenommen mit seinen Zweifeln und so, aber anscheinend ist er nicht ganz so professionell wie der Scholz. Und mein Eindruck war so ein bisschen, es ist nicht, dass er das genießt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er das jetzt schlimm findet, dass alle sich auf Robert Habeck stürzen. Umgekehrt ist interessant, wie gesagt, ich war am vergangenen Donnerstag mit ein paar Kollegen im Kanzleramt, so eine Stunde Gespräch mit dem Kanzler, Hintergrundgespräch. Und hinterher fragten die Kollegen mich, Moment, war das jetzt Olaf Scholz? Ich musste sagen, ich habe ihn, wie gesagt, hier oft erlebt und ich habe ihn so fröhlich, so klar in seinen Aussagen. Der hatte, Hintergrundgespräche sind Hintergrundgespräche, aber Stimmung kann man beschreiben, glaube ich. Der hatte 4, 5 Witze, also wo wir wirklich gelacht haben und wo es nicht so ein Mitleid war oder so ein Gefälligkeitslachen, weil der Kanzler einen Gag macht. Das ist für mich immer das Erstaunliche. Ich habe hinterher Steffen Hebestreit, den Regierungssprecher, gefragt, warum er sich öffentlich nicht so zeigt. Und der sagte dann, naja, er fängt ja jetzt allmählich damit an. Es wird besser, aber das Interessante ist ja, der kann, würde ich mich jetzt festlegen, tatsächlich ganz, ganz anders sein. Und er zeigt es aus rein taktischen Überlegungen nicht. Haben Sie Scholz auch schon mal anders erlebt als in den vielen Hunderten von Interviews, die wir alle im Kopf haben und alle gesehen haben?
Ja, in der Tat. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich war selber früher Korrespondent in Berlin. Und das war zu der Zeit, der Bundeskanzler noch Gerhard Schröder hieß und Steinmeier Kanzleramtsminister war und sein SPD-Generalsekretär Olaf Scholz gab. Und er damals ja auch innerhalb der Berliner Korrespondentinnen und Korrespondenten ganz schnell den Scholz-O-Maten genannt wurde, weil er natürlich durch seine öffentlichen Auftritte und das ständige Wiederholen der gleichen Antwort und so weiter schnell zu diesen Titel hatte, Scholz-O-Mat. Wenn die Kameras aus waren, und ich kann mich da an viele Koalitionsausschüsse noch in Berlin erinnern, die teilweise auch noch bei den Grünen stattgefunden haben, teilweise bei der SPD-Zentrale, wenn die aus waren, und dann kamen ja immer so die Generalsekretäre raus und haben so ein bisschen mit den Journalisten noch eine Zigarette geraucht und zusammengestanden und so weiter, da war der ganz anders. Also insofern, ich kenne sozusagen die zwei Gesichter noch aus eigener Anschauung, aus eigenem Danebenstehen. Der hat manchmal, wie ich finde, so den Schalk im Nacken sitzen, so ein bisschen. Also ich finde, man sieht das im Fernsehen nie oder nur ganz, ganz selten so angedeutet, wenn er so er hat so ein Grinsen im Gesicht, also sehr schelmisch irgendwie so. Und ich glaube, er weiß auch, dass das nicht zu seiner Rolle als Kanzler passt, wenn er natürlich mit Zelensky auftritt, natürlich nicht in den Krisen, die wir im Moment haben, auftritt, dass das nicht dazu passt. Und deswegen kann ich mir das total gut vorstellen, dass wenn Sie zusammen mit ihm in der Hintergrundrunde im Kanzleramt sitzen oder wenn man ihn rechts oder links auf öffentlichen Veranstaltungen trifft oder er privat unterwegs ist, dass es da einen Olaf Scholz 2.0 gibt, der wirklich anders ist und wirklich, glaube ich, eine sehr schelmische Art von Humor einfach hat.
Meine These ist ja auch wirklich, weil, wie gesagt, ich war im Dezember da war der komplett anders, hoch angespannt, sehr in sich gekehrt, kraftlos wäre der falsche Ausdruck, aber schon, dass ihm das anmerkte und er wirkte jetzt voller Kraft, voller Energie, sehr gelassen. Vielleicht kommt er auch allmählich in der Rolle des Kanzlers an. Ich finde, wo man es auch gesehen hat, da würde mich Ihre Einschätzung zu interessieren, ist bei dem Auftritt mit Zelensky am Sonntag in Berlin, wo das dann plötzlich hieß, irgendwie, wo er ihn geduzt hat, wo Zelensky Olaf gesagt hat, wo Scholz ganz bewusst ein paar Mal gesagt hat, nicht Sie, sondern ihr, ne, wir stehen an eurer Seite, also wo das Ganze fast so eine freundschaftliche Ebene bekam, die finde ich vor einem halben Jahr, wir erinnern uns, als die zum ersten Mal in Kiew aufeinander getroffen sind, da wirkte das doch so, als ob Zelensky und Scholz, als ob da gar nichts ginge, als ob das sozusagen einer eher Bremser wäre und plötzlich tut ja der Zelensky aus, oder tut nicht so, sondern sagt einfach, ja, die Deutschen sind nach den USA unser zweitwichtigster Verbündeter, wir kriegen alles, was wir brauchen, wir sind sehr dankbar und da ist jetzt so eine Freundschaft entstanden, die vor einem halben Jahr noch undenkbar schien.
Also ich glaube auch, dieses jetzt gehen wir mal davon aus, das ist natürlich auch ein Stück weit Inszenierung.
Absolut, ja klar.
Im Kanzleramt, wir sehen ja auch die Geschichte von einer sehr zurückgehaltenen Haltung der Bundesregierung, was die Lieferungen angeht. Da hat sich ja auch eine Menge in der innenpolitischen Situation in Deutschland verändert, bis wir jetzt zu diesem Punkt sind, dass wir auch Waffen liefern. Dann kam dieses sogenannte Waffenpaket jetzt punktgenau am Tag vorher, wurde es verkündet. Also das hat schon eine Menge auch natürlich mit Inszenierung zu tun. Gleichwohl ist es so, dass ich auch den Eindruck habe, dass es im Moment für Olaf Scholz, also erstens, richtig gut läuft.
Mhm.
Die ganzen Umstände passen einfach im Moment wie in ein Drehbuch perfekt zusammen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er vielleicht nach diesen sehr schwierigen letzten Monaten des abgelaufenen Jahres jetzt so langsam seine Rolle in diesem Kanzler-Dasein gefunden hat. Es passt, wie gesagt, alles zusammen. Wir haben eine klare Haltung gegenüber des russischen Einmarsch in der Ukraine gefunden und damit auch unsere Pflichten, militärischen Pflichten gegenüber der Ukraine klar definiert. Das macht es, glaube ich, viel einfacher auch für ihn zu agieren, wenn Selenskyj nach Berlin kommt. Da steht er einfach, glaube ich, jetzt fester. Und ich glaube, er konnte auch viel fester und überzeugender sagen, bei der Frage, gibt es jetzt so eine Kampfjet-Koalition, dass da irgendwann jetzt auch mal ein Punkt ist, wo er nicht nachgeben musste, sondern wo er ganz klar sagen konnte, sehe ich im Moment gerade nicht. Also das, ich glaube, da steht er irgendwie selbstbewusster mit breiteren Schultern und auf festerem Boden, als das noch vor einem halben Jahr der Fall gewesen ist. Wir hatten da ja diese Situation, dass Steinmeier ausgeladen wurde. Man weiß es ja bis heute noch nicht so richtig, wie da die Umstände de facto waren. Das alles hat natürlich das Verhältnis Selenskyj-Scholz, Selenskyj-Deutschland, Selenskyj-Bundesregierung sehr belastet. Und dann die Verbindung Russland zur SPD, auch ein schwieriges Thema. Also insofern, da glaube ich, steht jetzt Scholz auf einem deutlich festeren Grund und Boden und kann deswegen sehr sicher in dieser Inszenierung des Selenskyjs Besuch agieren und dann natürlich ideal für ihn, muss man sagen, an so einem Tag. Am Tag vorher wird das Waffenpaket angekündigt, dann kommt Selenskyj zu Besuch, die duzen sich auf offener Bühne und dann fliegen sie noch zum Karlspreis nach Aachen und von dort aus geht es dann nach Paris und nach Großbritannien. Also da ist man natürlich als Bundeskanzler in einer Top-Position. Man ist vor allen anderen wichtigen Regierungschefs, also ich nehme jetzt mal Macron und Sunak, ein Stückchen wichtiger als die italienische Regierungschefin. Da ist man wirklich bei den großen Dreien, ist man der Erste mit den besten Bildern, mit der Preisverleihung. Besser kann es für einen deutschen Bundeskanzler in dieser Inszenierung einfach auch nicht laufen.
Kommt hinzu. Und das ist auch etwas, was sozusagen die Rolle von Scholz oder die Arbeit von Scholz erleichtert hat, dass der neue Botschafter der Ukraine in Deutschland ja einen ganz anderen Kurs fährt als der alte. Wir erinnern uns, der alte, der sehr aggressiv war und fast schon beleidigend gegenüber den Deutschen, der neue Botschafter, der ja so sinngemäß sagt, ich glaube, das war der falsche Weg und wir müssen einen anderen Weg gehen. Und ob das, was der Herr Melnyk gemacht hat vorher, tatsächlich dazu geführt hat, dass Deutschland jetzt so ist, wie es ist, oder ob es den Prozess nicht sogar verlangsamt hat, das weiß man nicht. Also auch da ist natürlich die Arbeit für Olaf Scholz einfacher geworden.
Das stimmt. Also ich glaube auch, was die Akzeptanz, und ich glaube, da achtet man als Bundeskanzler ja auch immer sehr stark drauf, die Akzeptanz natürlich auch in der Bevölkerung angeht, bin ich mir auch nicht sicher, ob das, wie soll man sagen, das sehr laute Agieren von Herrn Melnyk, ob das dazu beigetragen hat, dass die Akzeptanz für die Hilfen für die Ukraine so gesteigert wurde dadurch. Da ist vielleicht der zurückhaltendere Kurs des neuen Botschafters wahrscheinlich der bessere, der lösungsorientiertere Weg und gibt natürlich der Bundesregierung und damit natürlich auch dem Bundeskanzler, Klammer auf, der ja neben einer grünen Außenministerin eigentlich immer noch derjenige ist, der für Außenpolitik, für die großen wichtigen Fragen am Ende der Ansprechpartner ist, Klammer zu. Es gibt natürlich ihm die Chance, selber zu agieren. Man ist ja niemals der, also früher unter Melnik machte es ja immer so den Eindruck, der fordert ein ukrainischer Botschafter irgendwas und die Bundesregierung erfordert diese oder erfüllt diese Forderung und ist so ein bisschen gedrängelt und wurde so gedrückt. So, und jetzt aber hat man selber das Heft des Handelns in der Hand. Und das macht es natürlich für einen Bundeskanzler, für eine Bundesregierung insgesamt natürlich viel einfacher, angenehmer, das so zu dosieren, wie man das selber für richtig hält.
Und um die Woche perfekt zu machen, war der Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt, wo einige Ministerpräsidenten mit hohen Erwartungen hingekommen sind. Und ich hörte dann aus dem Umfeld des Hamburger Bürgermeisters Peter Tschentscher, naja, Leute, seien wir ehrlich, wie wird's laufen? Er wird natürlich ein bisschen Geld für uns haben, also er, Olaf Scholz, aber viel mehr wird nicht bei rumkommen. Und so ist es gekommen, ne? Es gab diese Milliarde mehr und Olaf Scholz saß dann hinterher nach diesem Gipfel wie ein sehr, sehr glücklicher Kanzler da. Und die Ministerpräsidenten, die neben ihm saßen, verbessern Sie mich da auch gern, aber ich hatte den Eindruck, die waren jetzt nicht ganz so glücklich, weil es jemand alles genau so gelaufen ist, wie der Kanzler sich das vorgestellt hat.
Ja, in der Tat, ne? Das ist, ich hatte den gleichen Eindruck. Irgendwie waren die alle so ein bisschen, begossene Pudel ist jetzt vielleicht zu viel, aber sahen alle nicht so richtig glücklich aus. Es ist natürlich, man muss vielleicht auch sich ein bisschen so ein bisschen durch die Brille der Ministerpräsidenten gucken. Gerade die Ministerpräsidenten aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aber auch aus Nordrhein-Westfalen, die haben natürlich diese Frage die Probleme der Kommunen tagtäglich auf dem Tisch.
Absolut.
Die Probleme, wie Kommunen die Unterkunft von Flüchtlingen organisieren sollen, die Integration von Flüchtlingen in ihre jeweilige Kommune, Gemeinde, Stadt und so weiter organisieren sollen, das ist deren Alltagsgeschäft. Und da kann man wahrscheinlich als Bundeskanzler, ist da einfach noch eine Ebene dazwischen. Deswegen hat ihm das, glaube ich, ein Stück weit in die Karten gespielt, dass er nochmal einen Schritt zurückgegangen ist. Gleichwohl, ist ja meine Meinung, wenn ich das richtig sehe, hat er auch da so langsam eine Wendung eingelegt und nimmt sich dieses Thema offenbar ja stärker an, als er es vorher angenommen hat. Genau diese Flüchtlingsfrage. Und wenn ich das richtig sehe, wird es bei dem nächsten EU-Rat, glaube nächste Woche oder übernächste Woche, ein ganz großes Thema nochmal sein, dass sich die Frau Faeser hat das auch gemacht, die ja auch ein eigenes Interesse in Hessen hat, das Problem zu lösen, mit Blick auf den Wahlkampf. Aber das wird mit Sicherheit ein Riesenthema sein und da hat er sich dieses Thema, glaube ich, auch nochmal angenommen, um, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was man wirklich als Bundeskanzler dann auch annehmen muss. Das ist wirklich ein Thema, was diese Gesellschaft wahnsinnig umtreibt. Überall wenn man in Gemeinden geht, zu Kommunen geht, die mit diesen Problemen zu kämpfen haben, das treibt die Leute wirklich um. Und deswegen hat er sich, glaube ich, diesen Ball genommen und nimmt den auf und wird es wahrscheinlich dann eben auch in der nächsten Zeit nochmal weiter politisch antreiben. Dass er den Ländern jetzt in Anführungszeichen nur Geld gegeben hat, hat es wahrscheinlich für ihn erstmal klar gemacht, das war vielleicht auch ein bisschen pädagogisch zu sagen, pass mal auf Leute, ihr kriegt von mir jetzt erstmal nur mal Geld und Regeln, wie ihr das in den einzelnen Kommunen, dafür seid ihr zuständig, das müsst ihr dann irgendwie schon noch selber machen. Aber gleichwohl, wie gesagt, ich sehe da schon, dass Scholz sich dieses Themas sehr stark annimmt und ich glaube, es ist auch echt wichtig.
Und es ist so, das kann man sagen, also dass er in diesem Gespräch vergangene Woche, er hatte auch dazu, und er hatte eigentlich zu allen großen Fragen, hatte er mindestens eine Idee für die meisten Sachen einen Plan. Jetzt kann ich nicht drüber sprechen, was es ist, weil es ein Hintergrundgespräch war, aber auch da hat man den Kanzler wieder sozusagen in der Offensive erlebt. Und als sei das alles noch nicht genug des Glücks, kam Sonntag noch die Wahl in Bremen, wo wir alle sagen müssen, sie haben auch groß darüber berichtet, wir haben auch groß darüber berichtet. Am Ende ist es das kleinste Bundesland, haben so knapp 500.000 Leute abgestimmt. Und ich bin immer skeptisch, ob man da was rauslesen kann. Aber natürlich, die Leute sehen, die SPD ist wieder stärkste Kraft in Bremen. In Klammern, sie waren es nur einmal nicht, nämlich vor 4 Jahren. Seitdem regiert die SPD in Bremen, so wie die CSU in Bayern, mit den Bürgermeistern seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und natürlich alle gucken, oh, die Grünen haben verloren. Und dann wird natürlich da so ein Habeck-Effekt rein philosophiert. Sehen Sie den oder muss man ehrlich gesagt sagen, das hat auch damit zu tun, wie die Grünen in Bremen speziell regiert haben?
Also ich glaube, dass ja ganz entscheidend offenbar war, was die Grünen angeht, die sogenannte Brötchentaste, von der ich ja vorher noch nie was gehört habe, glaube ich, die meisten auch nicht. Also die Tatsache, dass man in Bremen offenbar kurz parken kann für 20 Minuten, das an der Parkuhr irgendwie einstellen kann, um, wie gesagt, Brötchen zu holen oder eine kurze Erledigung.
Gibt's in Schleswig-Holstein, in Kappeln kenne ich das, in Kappeln gibt's das auch. Halbe Stunde, okay. Erst gelb, dann grün drücken, dann kann man eine halbe Stunde und in Klammern, wenn man nach 25 Minuten wieder zurückkommt, kann man nochmal eine halbe Stunde, merkt okay. Keiner. Okay.
kleiner Service-Test noch an der im Podcast. Nein, also insofern, wie gesagt, die Grünen haben da eine unglaubliche Gabe im Moment natürlich Eigentore zu schießen. Sie suchen sich auch wirklich genau Punkte raus, wo man die Bürger, in dem Fall waren es jetzt in Bremen, aber das Gleiche gilt ja auch für Heizungen und was sie im Moment machen, wirklich eine Eigenschaft, eine Gnade, Eigentore zu machen. Mhm. Und egal, ob das jetzt dem Habeck zugeordnet wird oder der Bremer Spitzenkandidatin, für Scholz, finde ich, ist das ja eine perfekte Ausgangssituation. Man hat durch Bremen, auch wenn es ein kleines Bundesland ist, ich bin da auch sehr weit davon entfernt, zu sagen, das ist jetzt sozusagen ein Trend, dafür ist die Anzahl der abgegebenen Stimmen gar nicht groß genug, dass man da jetzt irgendwie hochrechnen kann. Wenn man wahrscheinlich die schleswig-holsteinische Kommunalwahl noch mitrechnet, war das wahrscheinlich in der Summe sogar mehr Trend als Bremen. Aber nichtsdestotrotz, die Situation für Scholz, so wie man es rauslesen kann, ist ja ideal. Man hat im Prinzip die Grünen, die unglaublich mit sich selbst beschäftigt sind und im Moment so irgendwie nach einer Lösung suchen, wie kommen wir da aus Habeck, Reichen und Bremen irgendwie raus. Also die beschäftigen sich wahnsinnig mit sich selber. Das ist der eine Koalitionspartner. Der andere Koalitionspartner, FDP, sucht auch nach dem Profil und versucht, eine Gegenposition zu den Grünen zu machen. Und ich sitze da als Bundeskanzler, als Vertreter der SPD in der Mitte und habe im Prinzip diese Situation, dass ich lediglich moderieren muss im Moment zwischen zwei mit sich selbst beschäftigenden Parteien oder Koalitionspartnern und ich kann selber meine eigene Agenda setzen. Und wenn das so ist, wie Sie sagen, aus den Hintergrundgesprächen, dass er für ganz viele große Themen einen Plan hat, dann kann es ja sein, dass er genau weiß, ich habe zwei Koalitionspartner, die wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt sind und das gibt mir jetzt, wie sagt man immer so schön, das Window of Opportunity, also die Möglichkeit, eine zeitliche Möglichkeit, dass ich selber Themen setzen kann, weil wir reden ja darüber, wir haben jetzt noch das Jahr, also wenn wir jetzt aus der Sommerpause rauskommen, haben wir noch, sag ich mal, ein gutes Jahr vielleicht, wo noch wirklich diese Koalition funktionieren, als Koalition funktioniert, bevor sich dann alle Lager wieder in den Wahlkampf verabschieden. Und wenn er für die Zeit eine Grundlage schaffen will mit eigenen Ideen, dann ist das jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo ich zwei, ich nenne das jetzt mal, geschwächte Koalitionspartner habe, die mir noch die Mehrheiten im Bundestag sichern. Und dann kann ich aber als handelnde Person in der Mitte sagen, ich lege die Grundlage für den Wahlkampf dann für den Herbst 25.
Das ist ein guter Punkt, weil er natürlich auch weiß, er weiß ja auch, bei uns in der SPD stellt sich diese Kanzlerfrage nicht mit allem, was damit verbunden ist. Die stellt sich ja sowohl bei den Grünen, ne, wo man jetzt auch schon wieder, ne, die ersten Texte liest, wo Annalena Baerbock, die sagt lieber nichts dazu, ist glücklich, dass sie im Ausland ist, aber genießt das so ein bisschen. In der CDU ist die Frage auch nach hinten gestellt worden, weil man das nicht zu früh entscheiden will. Und da sieht Scholz natürlich, es wird entweder Friedrich Merz oder Henrik Wüst und beide empfindet er, glaube ich, nicht so als die ganz große Gefahr für sich.
Ja, würde ich, glaube ich, aus seiner Sicht auch nicht sehen. Also genau. Es ist ja noch ein bisschen hin und man weiß dann immer nicht, was kommt. Und ich habe mal gelernt von Infratest DIMAP, das sind ja diejenigen, die für die ARD immer so für Deutschlandtrend machen und unsere Wahlumfragen, dass die Entscheidung, wo ich letztendlich als Bürger mein Kreuz mache, dass die immer später getroffen wird. Also diese Parteienbindung hat sich ja in Deutschland sehr stark gelöst. Und ich treffe immer später, kurz vom Wahltermin, erst de facto wirklich meine Wahlentscheidung. Das heißt, man kann, glaube ich, aus seiner Sicht heraus lediglich jetzt versuchen, eine gute Grundlage zu schaffen, dass ich am Ende, um mal wieder den Rücksprung zu machen, so ähnlich wie Bovenschulte, dass ich am Ende Person bin, egal ob ich als Präsidial wahrgenommen werde oder ob ich der Landesvater bin. Also ich muss irgendwie die vertraute Person in diesem globalen Chaos sein. Und ich glaube, dass dann immer die Leute sagen, okay, der Person XY, der traue ich am ehesten zu, dass sie uns da gut durchführt.
Und ich glaube,
könnte am Ende vielleicht der Punkt sein, der unabhängig von der Zugehörigkeit zu welcher Partei derjenige ist oder der Faktor sein könnte, weswegen er vielleicht nochmal eine gute Chance hat.
Genau, und ich glaube, er setzt darauf, dass die Leute am Ende sagen, er ist der Profi. Also, ne, ja. Ob man den sympathisch findet, ob der charismatisch ist, aber er ist der Profi. Lieber Herr Born, das war ein großartiges Gespräch. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Nächste Woche im Scholz-Update auch ein lieber Kollege, Hans-Ulrich Jörges, hat für den Stern, fast hätte ich gesagt, Jahrzehnte, aber so ist es auch, Jahrzehnte die Bundespolitik begleitet und tut das heute immer noch. Der ist nächste Woche und wir freuen uns natürlich heute Abend wieder auf Tagesschau, Tagesthemen. Sind Sie immer bis die Tagesthemen ausgestrahlt sind, muss der Chefredakteur dann da sein oder gucken Sie sich das von zu Hause an?
Die Tagesthemen gucke ich mir von zu Hause aus an, aber ich bleibe immer bis nach der 20 Uhr Tagesschau. Also ich mache immer noch die sogenannte Flurschelte mit, wo wir dann immer noch mal die komplette Sendung Tagesschau 20 Uhr einmal durchgehen.
Ah, wie, da stehen Sie auf dem Flur vor dem, das ist ja dieses Studio, ich war da auch mal zu Gast, das ist ja so ein Studio, wo man eigentlich gar nicht rein darf, weil das irgendwie so, und dann stehen Sie vor dem Studio und dann wird nochmal, wie lange, genauso lange wie die Tagesschau, nochmal über die Tagesschau ansprechen?
Manchmal werden die Diskussionen sogar länger als die Sendung, weil es gibt natürlich, grundsätzliche Ansichten auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir dann auch nochmal ausdiskutieren müssen. Manche fanden bestimmte Stücke, bestimmte Themen nicht hoch genug, nicht breit genug gewichtet oder hätten gar nicht in die Sendung gemusst oder wir hätten andere vergessen. Das ist so, wir haben dann eine total offene Kritikkultur, auch gerade nach der Sendung sind dann die Sprecherinnen und Sprecher auch immer noch dabei, da ist die Regie dabei, die technischen Gewerke sind dabei, alle Redakteurinnen und Redakteure, die an der Sendung beteiligt waren, die Chefinnen und Chefs vom Dienst und natürlich der Chefredakteur muss dann auch immer dabei sein, weil ich natürlich auch am Ende dann die Verantwortung übernehmen muss.
Vielen Dank. Das Wetter.
Nein,
vielen Dank und für alle anderen bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.